Du musst ihn sich da freuen, ob das aber ändert dem Strich, dem eigenen Ausspruch an dem Pathos auch unterriert vom Premierminister Luc Frieden gerecht wird. Es gibt pure Länder, die 100 als sind. Wir sind aber gleichzeitig auch weit 100 andere Staaten, die viel mehr leisten für die Ukraine zu unterstützen. Und auch wenn ich das auf das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, auch wenn verschiedene Leute das wahrscheinlich nicht gerne hören, weil man die Diskussion immer fähre, wenn es Militärausgabe geht, mit mehr 0,17% vom PIB. Da ging ich persönlich so und da aus, aber noch ein bisschen sput.
2 Jahre an einem Monat. So lange befindet sich die Ukraine mittlerweile am Krieg mit Russland. Ein Ende vom Konflikt ist im Moment nicht zu sehen. Und das wird weiter Auswirkungen auf die ganze Welt, Europa und auch auf Lützeburg. Gleich durch war der ukrainische Premier Besuch am Grundduché. Der Lützeburger Premier Luc Frieden hat ihm weiter Unterstützung zugesichert. Wie gesagt, die Lützeburger Unterstützung aus? Wie hat der Krieg die nationale Defense-Politik verändert? Erwartet sie weiter mögliche Entwicklungen am Kriegsgebiet an der Riva heraus? Ich werde das froh an einer Pur May schwätzen, nicht mal mit Pete Schultes. Für Reporter.lu hat hier die geopolitische Lage am Air, als wir ja durch ganz intensiv den Krieg an der Ukraine. An unserer Redaktion ist hier noch den Expert, wenn es um Militär- und Defense-Politik von Lützeburg geht. Mein Name ist Gilles Siebenaller und ihr lauscht als Reporter on the record, den Podcast über die Hintergründe von der Aktualität zu Lützeburg. Pitt, am Februar 2022 warst du für eine Reportage an der Ukraine. Nimm ne Pudi, ich mich spät wird Russland Land überfall. Wie blickst du heute, 2 Jahre du nur, ob der Rest zurück?
Das ist ein schwerer Froh. Ich ging so mit einer Mischung als Gefühle. Demut hat schon das Gefühl von einer Vorahnung, aber gleichzeitig auch eine Hoffnung. Ich elaboriere ein bisschen, muss ich gleich in den Kontext von Demut erinnern. Dass einfach den echten Kehren, dass die USA Geheimdienstinformationen an Echtzeit nicht nur mit ihren Partnern gedealt hat, sondern auch veröffentlicht hat und an die Medien verdealt hat, hatte ich schon im Oktober, November Satellitenbilder gesehen, wo Russland Truppen abzieht und auch an einem Moos, den wirklich besorgniserregend war. Gleichzeitig, und das war ja auch dann, wo ich an der Ostukraine war, offensichtlich Kontaktlin durch die Front geöffnet seit 2014 und da geöffnet auch täglich Schusswechsel zwischen der Ukraine und den sogenannten Separatisten, den von Russland unterstützten Separatisten, und das war ja Konflikte seit 2014 geschwält wird. Mehr gleichzeitig war doch die Hoffnung, dass das Ganze nämlich eine Drohgebärde wäre, für irgendeine Konzessionen von dem Westen aufzuringen, kurz erinnern, vielleicht am Freijahr hatten die Russen schon ein paar Truppen abgezogen, also am Freijahr 21, für ein Manöver an der Grenze zur Ukraine, an die uns dann noch aufgezogen. Und ich meine, ich die Hoffnung, dass zu dem Zeitpunkt vielleicht ähnlich soll es sein, an das, wenn während Konzession noch immer Russland zugestanden gänge ging, dass dann das sich alles ging ablesen. Aber ich hatte schon ein Gefühl, dass das Dolo nicht einfach so aus der Welt wird gehen.
Das Gefühl hatte ich leider nicht enttäuscht, muss ich da so ein. Kommen wir bei den aktuellen Kontext an. Da musst du mir natürlich über das Attentat ob ein Konzertshall bei Moskau schwätzen mit über 130 Todischen. Für diese Attacke, zu dem sich schon die IS bekannt wird, ein Impact auf den Krieg an der Ukraine.
Also das zu diesem Zeitpunkt klar, dass man noch viel Details zu der Attacke nicht wissen. Zu viel frohen ob, notamment, für was hat es so lange gedauert, bis der russische Sicherheitsapparat interveniert, also an ob der Platz war. Mehr, was man gesichert wissen, ist, dass ein IS oder besser gesagt ein IS-Ableger aus Afghanistan sich klar wiederholt zu der Tag bekannt wird, gewoch Festnahme von den Terroristen, die sie auch brutal vorgefeuert gegen andere russische Medien, und auch der Präsident Putin hat gesagt, dass das ein islamistischer Tag war. Zudem wissen wir, dass die USA Russland schon 4 und 2 Wochen gewarnt hat, dass es zu einer Attacke kommt. Die US-Geheimdienste, was Terrorismus betrifft, einen sogenannten Duty to Warn. Das heißt, wenn sie gesichert Informationen zu einem Attentat haben, müssen sie sie teilen, egal mit wem. Das heißt, auch mit Russland, mit Iran oder mit China. Das haben sie in diesem Fall auch gemacht. Was laut Twitter oder öffentlichen Äußerungen von russischen Mandatären, nicht einmal von Wladimir Putin, an der Suite von dieser Attacke betrifft, muss ich ganz klar sagen, dass Russland aktiv probiert, ein Lien zur Ukraine zu etablieren, den aber mehr wie fragwürdig ist. Ich muss ich will das betonen. Das heißt, was wollen sie machen? Sie wollen probieren, die Attacke, die terroristische Attacke auf das Land für die Militäroperation für den Krieg an der Ukraine zu nutzen. Und da gibt es die letzte Zitat von Putin, der gesagt hat, alle Aspekte vom Leben in Russland muss dem Krieg an der Ukraine untergeordnet gehen. Das heißt, das ist so eine Erschwerung, ob den totalen Krieg gegen die Ukraine an einen weiteren Schritt hin zu einer kompletten Militarisierung von der russischen Gesellschaft. An vielleicht ein kleines Faust noch ein paar Tage oder einen Tag 400 Tag hat den Verteidigungsminister Shoigu angekündigt, zwei neue russische Bodenarmeen abzusetzen mit 500.000 Mann. Das heißt, eine zusätzliche Mobilmachung. An ich meine, die Rhetorik, die er hört, die passt einfach an das Bild, da den quasi, wenn ich Poker-Terminologie gebrauchen, all in geht an dem Konflikt. Und auch nicht mehr von einer militärischen Spezialoperation schwätzt man mittlerweile offen von einem Krieg gegen die Ukraine. Und ich meine, da muss man es darauf ausstellen, dass es kurzfristig überhaupt gar keine Verhandlungsbereitschaft vor Russland gibt, für da irgendwie aus dem Konflikt rauszukommen.
Wie gesagt, dann aktuell, wie lag an der Front aus?
Muss ich ehrlich sagen, das ist ganz schwierig. Und ich frage mich auch, also, ob das schon so high am öffentlichen Diskurs ankommt. Also, ich meine, ich habe einen Durchbruch von Russland bei Avdiivka. Zwar mit heißen Verlusten, Schätzungen gehen von 17.000 russischen Soldaten aus. Aber den Durchbruch ist trotzdem gelungen. Gleichzeitig gehen darum gezielt Attacken auf Zivilinfrastruktur an auch Städte, nicht einmal Odessa, Kiew, Kharkiv. Dann hat die Ukraine einen massiven Munitionsmangel. Schätzungen von amerikanischen Sicherheitsbüros gehen davon aus, dass das Verhältnis 1 zu 5 Leute bei der Artillerie für Russland ist. Für alle Schuss, den die Ukraine kann auffeiern, kann Russland 5 Schuss auffeiern. Und mittlerweile, meine ich, sind wir bei einem Punkt, wo die Gefahr nicht mehr so als ein Aufrehre von dem Konflikt mehr wirklich in Durchbruch von Russland an den nächsten 5-6 Monaten. Es wird ein großer Tag über den Sommer. Und dann stellen sich natürlich auch ganz andere Fragen, zum Beispiel Mobilisierungsfragen auf ukrainischer Seite. Wie viele Soldaten können sie mobilisieren? War Russland bereit, als 500.000 neue Soldaten an den Konflikt zu schicken? Ich meine, muss ich sich erinnern, für uns 2 Jahre haben wir von ein bisschen mehr wie 100.000 Soldaten geschwärzt, die sich und die Grenze von der Ukraine versammelt haben, das ist teilweise ganz neue Order der Figuren, mit denen wir auch am Westen müssen operieren. Und da kommt noch dabei, dass die russische Wirtschaft mittlerweile quasi komplett auf Kriegswirtschaft umgestaltet wird. Schätzungen sind, dass los schon eine Kapazität da ist von 3 Millionen Artillerie-Schuss die Jahr. Und ich meine, die EU hat 1 Million versprochen, die man nie geliefert hat. Da hängt alles von der tschechischen Initiative auf, für die um freie Marsche zu besorgen. Muss ich natürlich gucken, wie das evaluiert. Und dabei könnte natürlich die 60 Milliarden US-Unterstützung, die am Kongress feststehen und die einfach nicht kommen.
Kommen wir auf Lützebüsch als Engroller an dem Krieg zu schwätzen, dazu ein Extra vom Premier Luc Frieden.
Die Krieg an der Ukraine ist dramatisch, und das ist nicht nur ein Krieg von der Ukraine, das ist auch Eisenkrieg in der Gänsefüße. Das ist Eisenkrieg, weil es geht an dem Krieg eigentlich im Prinzipien. Es geht darum, ob ein einfach kann in einem Land überfallen, so wie das leider auch zu Lützeburg bei seinen Eltern, der Großeltern, ein Geschieders, ob ein brutaler, der weiße Sohn, der Opa, der geht nicht nur im Reis Demol an Tisch. Es geht also um fundamentale Prinzipien, wie Europa nur im Zweiten Weltkrieg und nur im Ende vom Kalten Krieg abgebaut ist, was man nicht können zulassen.
Das war der Luc Frieden im Kongress von der CSV, der 16. März zu Hasper. Pitt, was liest du aus der Werte vom Premier raus? Wird sich in der Position von Lützburg selbst geändert seit dem Regierungswechsel?
Also ich sehe die Äußerungen schon als Zeichen von der Kontinuität par rapport zur letzten Regierung. Vielleicht sind sie, haben sie mehr eine große Ernsthaftigkeit wie verschiedene Äußerungen nach dem letzten Premierminister oder vielleicht auch mehr ein pessimistisches View auf den Konflikt. Ich meine, den ehemaligen Premierminister Xavier Bettel hat ja gesagt, dass wenn Wladimir Putin bereit wäre, zu verhandeln, wäre die EU oder der Westen direkt dazu bereit. Ich meine, hier ist mehr die Äußerung, es gilt, das Regime zu stoppen, aber mit dem Ausnetz zu verhandeln, was ja immer mehr deutlich geht. Und das ist natürlich auch ein klares Bekenntnis zur Unterstützung von der Ukraine und auch vom Material.
Seit dem Regierungswechsel durch das Ressort Défense, eine neue Chefin. Wie findest du, hat sich Jurij Kobakis du an die Rolle raffund, und siehst du da Unterschiede zu ihrem Viergänger, dem François Bausch?
Also ich meine, für wirklich ein konsequentes Fazit zu zeigen, also du vielleicht noch ein bisschen frei. Ich meine, Jurij Kobakis hat die erste Kehr als Défense-Minister und der Rammsteiner Kontaktgruppe teilgeholt, wo die Waffenlieferung und militärische Unterstützung für die Ukraine koordiniert gehen. Aber ich sehe auch schon eine gewisse Kontinuität an der Frage, wie Lützburg die Ukraine kann unterstützen. Aber muss ich schon sagen, der François Bausch hat mit einem Tabu an der Lützburger Verteidigungspolitik gebracht, an etwa kein Material in Drittstaaten zu liefern. Und er hat die Ukraine auch mit unkonventionellen Mitteln an Eigeninitiativen unterstützt, zum Beispiel durch Ankäufe auf eigene Faust von Lützburg von sogenannter Gradmunition an Artillerieraketen freie Marché. Und bis jetzt setzt Jurij Kobakis zuerst, hat gesehen, echt auf Kooperation zwischen den Ländern. Das schwätzt natürlich dafür, dass die Ukraine-Hilfe auch mehr strukturiert als wie sie am Anfang war und auch schon fest etabliert Formate hat. Das ist natürlich richtig mehr froh als ob das an der aktuellen Situation, und das sind nämlich die Punkte für Lützburg gilt, dass man für alle EU-Member oder auch für alle Unterstützer von der Ukraine, ob das an dieser Situation noch durchgeht. Froh als natürlich kennt ihr mehr Menschen. Ich meine, Lützburg hat neue Infanteriegeführer bestellt. Natürlich ist all Dingo, und das froh, gehen die noch so gebraucht, gegen die Domäßigkeiten, gehen die der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Ich meine, Deutschland hat ja schon geliefert, natürlich, die sind auch schon an der Ukraine ein bisschen etabliert. Ich meine, du musst gucken, wie das sich an den nächsten Moment evaluiert und ob du Europa und die EU an mir als der neue Lehrer an der Ukraine bewusst gehen.
Ich habe gesagt, gleich war vor den ukrainischen Premier Denis Schmyhal ob Arbeitslose zu Lützburg. Dabei hat hier von allem gefordert, dass Lützburg das russische Vermögen, das am Grand Duché leid, der Ukraine zur Verfügung stellt. Werdet du zu kommen an Ostdeutsch, wie wäre das so einfach?
Ich meine, du greifst ein bisschen das ab, was ich am letzten Punkt auch schon gesagt habe. Das ist ein ganz kritisches Froh. Und die stellt sich nicht just für Lützburg, sondern quasi für alle EU-Member-Staaten, wo russische Gelder angefragt sind. Ich gebe ein Beispiel. Belgien ist zum Beispiel der Sitz von einer großen Clearing-Gesellschaft, in der viele Staatsanleihen, die Russland gehören, angefragt sind. Und du stellst dich froh, was gedummert gemacht. Das Problem ist natürlich, wenn ein Delo seiert und die Ukraine überweist, ist das ein direkter politischer Angriff an den Finanzmarché. Und da stellt sich dann froh, erstens, wie reagiert der Marché aus sich auf so einen Angriff? Und zweitens, wie reagieren andere Länder, die Reserven an europäischen Devisen und Obligationen haben, darauf, nicht der Maschine? Also, die Angst ist, ob ein da eine Finanzkrise oder ein Revirement am Devisen- und Obligationsmarché könnt auslösen. Es gibt noch andere historische Beispiele, zum Beispiel auch iranische Gelder nach Lützburger Konten, die einfach angefroren sind, die sind auch nie ugetauscht gegen vom Lützburger Staat. An meine Ausschätzung ist, dass die Dutze nicht wird kommen, mehr echt über Kompromisse rausläuft. Das heißt, es wird probiert gehen, den Rendement, den durch die angefrorenen Gelder erzielt gauf, der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Da muss ich klar sagen, da schwätzen wir auch von Milliardenbeträgen. Mein Unterschied ist eben, dass das nicht unter Kehr von den Anleihen geht, mir just etwas zu aufgeworfen. Das heißt, dass sie nicht direkt Besitz von Russland, weil sie ja angefroren seit dem Zeitpunkt. Und ich meine, das gehört ja auch schon im letzten EU-Summit thematisiert, weil das natürlich auch eine Ouvertüre ist, für die Unterstützung von der Ukraine aufrechtzuerhalten, ohne dass damit den einzelnen Staatsbudget von den Member-Staaten, die auch durch die Energiekrise und auch Norwegen von der Covid-Pandemie schon belastet ist, zusätzlich belastet wird. Das schafft also auch ein bisschen Freiraum für alles, wenn man das ginge machen.
Der Luc Frieden hat dem ukrainischen Premier die voll weitere Unterstützung von Lützburg zugesichert. Der Finanzminister Jules Roth hat an seiner Budgetstreit den 6. März in der Chambre nach ihm resümiert, was Lützburg bis jetzt alles an die Unterstützung investiert hat. Lasst doch mir da kurz an die Rede von Jules Roth ran.
Solidarität, besonders mit der Ukraine. Neben dem militärischen Equipment unterstützt Lützburg die Ukraine auch finanziell und humanitär. 2022 hat Lützburg 13,6 Millionen Euro und Donoragenzen und ONGen am Trautkreuz gehen. Da kommen nach ein Jahr 10,3 Millionen Euro dabei für den nächsten Abbau. Dabei könnten auch medizinisches Material und Equipmenter am Gegenwert von insgesamt 5 Millionen Euro. Global belebt sich die Hilfe für die Ukraine an den letzten 2 Jahren militärisches Equipment und einer finanziellen Unterstützung abgegriffen auf rund 170 Millionen Euro.
De Gilles Roth huet dat militärisch Equipement erwähnt, dat Lützburg der Ukraine geliefert huet. Piet, vu wat schwätze mir du eigentlich?
Da gouf et puer Lieferungen iwwer Zeit. Ich mein, echt, dat war direkt am März 2022, num Überfall, dat waren 100 Endlauer Panzer-Ophir-Systeme. Dünno ass d'Envergure davon immer mi groß gehen. Du hat man Artilleriemunition, Kleinkaliber, Gewehrmunition, mehr auch Schiepen an Hamwien, also Hammeren, die mehr auch noch an den Bestand von unserer Armee hatten, sie geliefert gehen. Dabei kommen noch Nutzsichtgeräte, Drohnen und aber auch 3D-Scanner. Ich meine, total von der militärischen Unterstützung waren eigentlich 110 Millionen in der François Bausch. Die letzte Lieferung, die noch bekannt wird, das müssen auch die erste sein in dieser Regierung, das war 6.000 Schuss, 155 mm Artilleriemunition, dann 4.000 Mitrailletten, 500.000 Schuss, 4 Mitrailletten und 10 Generatrissen. Dabei könnte aber das schon neue Lieferverträge auch in der Schrift gehen, an der Theorie Kobakis angekündigt hat, dass Lützburg sich auch in der tschechischen Initiative für Artilleriemunition im freien Markt zu kaufen wird beteiligen.
Am Budget für 2024 sind dann noch weiter Mittel explizit für die Ukraine vorgesehen und über die nächste Jahre soll den Effort der Defense von Lützburg progressiv fassen. Dazu noch einmal der Gilles Roth aus seiner Budgetsrede.
Lützburg hat sich engagiert, mittelfristig 2% von dem Revenu National Brut für Verteidigungsausgaben zu nutzen. Stand heute wären das 1,1 Milliarden Euro. Der Budget spiegelt das Engagement auch rum. Ein Eichthoss ist schon für 2024 vorgesehen. Als ein Effort der Defense geht von 0,77% von dem Bruttoinlandsprodukt, den ursprünglich vorgesehen war, los schon auf 0,83% am Jahr 2024 Europ. Das entspricht einem Total, lässt das gut, von 696 Millionen Euro, davon 69,5 allein, also 10% für die Ukraine.
Mittelfristig 2% vom Revenu National Brut, mehr wie 1,1 Milliard Euro, kurzfristig 696 Millionen, davon rund 70 Millionen für die Ukraine. Piet, wie sind die Zahlen anzuschätzen?
Ja, also muss ich schon, vielleicht ein kleines Klammer aufzumachen, muss ich immer so in der 2%-Ziel von der NATO, lässt ja immer Diskussionen aus hier im Land, weil unser BIP durch die vielen Frontalien einfach so viel mehr heischleit, wie die von unseren Nobschländern, dafür haben wir uns nur im letzten NATO so mit drauf geeinigt, statt mit dann den Revenu National Brut, also just Inlandsproduktion für als Defense-Ziele herholen, und die soll dann mittelfristig oder langfristig auf 2% kommen, Klammer zu. Und dann mehr spezifisch die 70 Millionen rund für die Ukraine, hat mein Stüre Kobakis auch schon in der Strache, das als Kader-Envelop zu verstehen, als der kann erweitert gehen. Das betonen auch andere Minister. Das sind aber dann just 10% von unseren Militärausgaben, die dann eigentlich in die Ukraine gehen. Da muss ich sich da freuen, ob das aber in dem Strich, dem eigenen Ausspruch an dem Pathos auch in der Rede vom Premierminister Luc Frieden gerecht wird. Ich meine, wenn ich Vergleich mit anderen Ländern möchte, Deutschland geht das Kiel-Institut, den analysiert Telefon und die Ukraine, weil der sich über Zeit entwickelt. Und wenn man da guckt, steht Lützburg am Mittelfeld. Also es gibt pure Länder, die 100 als sind, zum Beispiel Slowenien, Irland oder Portugal. Wir sind aber gleichzeitig auch weit 100 andere Staaten, die viel mehr leisten für die Ukraine zu unterstützen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Estland. Estland hat seit Kriegsanfang rund 890 Millionen Euro, also 8-mal so viel wie wir, und die Ukraine geliefert. Wenn ich mir Großländer gucke wie Dänemark, sind das 4,4 Milliarden Euro, was ja pure Ordre der Figuren mehr größer ist, wie das, was wir geliefert haben. Und auch wenn ich das auf den BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, auch wenn verschiedene Leute das wahrscheinlich nicht gerne hören, weil man die Diskussion immer fähre, wenn es um Militärausgabe geht, mit dem mehr 0,17% vom BIP als Unterstützung in die Ukraine gehen. Estland wird 3,6% vom BIP gehen, Dänemark 2,7%, Norwegen 1,7%. Das ist mal kein EU-Member-Staat. Ich meine, da ging ich persönlich so und da aus, aber noch ein bisschen spät.
Du hast Estland angeschwärt, Lützburg als Teil von der sogenannten IT-Coalition mit eben dem Land. An einem Interview auf Radio 100,7 hat Minister Jurko Baks gesagt, IT-Infrastruktur wäre wichtig, an einem Krieg noch viel mehr. Obwohl ich mich später bei Lützburg stunden, wie sehr von einer Cyberattack, mutmaßlich von pro-russischen Aktivisten. Wie hast du die Erschätzung von der Attack?
Also vielleicht für dich mal die Kooperation mit Estland geht es ja schon eine Zeit. Ich meine, für ein paar Jahre als Cyber-Defense-Range vorgestaltet von der Armee mit anderen Partnern. Und da gab es auch eine enge Zusammenarbeit mit Estland. Für was Estland? Estland war 2007 Ziel von enger von den echten große russische Cyberattack, wo quasi das ganze Land lahm gelöscht gouf, also seitdem hun sie sich zu einem Pionier, was Cybersicherheit betrifft, entwickelt. Und von ihrer Expertise profitieren wir natürlich auch. Mehr, ich ging aber auch kein direkter Lien gesehen zwischen der Kooperation mit Estland an der Attack. Nein, was die Attack weist, war ja ein DDoS-Attack, das ist einfach Millionen Aufrufen und die Serverin, aber in ganz kurzer Zeit und dadurch also zusammengebracht, was die Attack weist, das ist der generelle Punkt und das ist, wir sind ein Ziel für Russland. Und das ist auch egal, ob wir das wollen oder nicht, oder ob wir vielleicht leben hätten, wir wären kein Ziel für Russland, das ist nicht als Decision. Das Decision für Russland und alles, was wir können machen, also ist darüber präparieren, so gut wie es geht. Aber natürlich sind wir wie alle anderen EU-Land oder der Westen am Großen ein Feindbild für Russland und an Russland. Und das geht auch, mein Stor, all oben auf der Tele, auf der Staatstele, breit allein demonstriert.
Und dass die Attack in Relation zu dem Besuch vom ukrainischen Premier zu Lützburg, also sich auch nehmen, eine spekulative Hypothese.
Kann ich ja den Ausleser fangen, mir irgendetwas wird immer den Ausleser gewischt sein. Ich meine, das wäre meine Konklusion zu der Frage. Ich meine, wir können ja nicht als Handeln von möglichen Konsequenzen, die da der Russland kennt, aufhängig machen. Das meine ich, wäre ein ziemlich defätistisch Approach für die Situation, in der wir heute sind.
Die letzten zwei Jahre haben gewiesen, dass die Kriegswelt leider lang begleitet kennt. Peter, war mir als ein Rendezvous für genau einem Jahr gehen. Was meinst du, was mir da schwätzen?
Das ist natürlich ein Blick an die Glaskugel und das hängt natürlich auch maßgeblich davon auf und allem, was wir hier beschwert haben. Ich gucke doch nicht so auf die US-Wahlen wie vielleicht andere. Es ist vielleicht einfach ein pragmatischer Grund, Konsequenzen von der Ausbleiben der US-Hölle, sie los schon zu spüren. Und ich gucke nicht, ob die nächsten paar Monate und die Sommer, die wahrscheinlich mehr entscheidend werden, sie vielleicht wie die Wahlen am November, weil ich meine, an den Zeithorizont muss ich da denken. Ich hoffe aber, dass wir in einem Jahr hier sitzen und dass wir dann über den Abbau von der Ukraine und über den langfristigen Schutz von der Ukraine als Staat schwätzen und nicht über russische Gebietseroberungen oder Attacken von Russland auf das Baltikum oder Polen.
Wir werden auf jeden Fall die Lage an der Ukraine. Wir müssen die bald, wir dürfen das Leben nicht machen, weiter am Erbe halten. Für den Moment, Pete, sonst ja, aber merci für die Einschätzung.
Merci, Gilles.
Und das war es für diese Episode von Reporter on the Record. Bei mir war der Pete Scholtes, Journalist von Reporter.lu. Auf Reporter.lu fand ihr unter anderem einen Artikel darüber, wie sich die Exporter von Lützburg und Nobischländer von Russland seit dem Anfang vom Ukraine-Krieg verändert haben, wobei der Verdacht am Raum steht, dass es so Sanktionen im Gange gehen. Zunächst fand ihr auf Reporter.lu des vor ein Interview mit dem Finanzminister Gilles Roth, ein Artikel über den EU-Emissionshandel und ein Artikel darüber, dass viele Kinder an der Lützburger Primärschule viele Hausaufgaben müssen machen, wie eigentlich erlaubt. Abonniert euch auf Reporter.lu/Abo für alle Artikel nach voller Länge zu lesen und unseren unabhängigen investigativen Journalismus zu unterstützen. Die nächste Episode von Reporter on the Record hört ihr dann wie gewinnt nächste Freitag.